So, und jetzt übergeben wir an Maya. Du kannst dich freischalten, Maya.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Bea und Candida. Und herzlich willkommen, liebe Gemeinschaft, liebe Sangha, zur Praxis des Vortraghörens. In unserer Praxis gibt es ja viele verschiedene Elemente, so wie wir gerade eben achtsame Körperübungen wie das Qigong hatten oder geleitete Meditation, stille Meditation, die Gehmeditation. Der Austausch gehört auch dazu, aber eben auch das Vortraghören. Da ist auch wieder das Allerwichtigste, dass wir einfach spüren, wie wir sitzen, wie wir atmen, ganz im gegenwärtigen Augenblick verweilen und uns öffnen für die Worte, die wir da hören, so wie die Erde Regentropfen empfängt. Einfach schauen, ob da zufällig einige Samen gleich aufkeimen oder einige erst später, wenn noch weitere Regentropfen dazugekommen sind. Wir müssen nicht versuchen, immer alles zu verstehen oder innerlich zu kommentieren, zu kritisieren. Weiterzudenken, wir können einfach erstmal nur empfangen und dann später schauen, was daraus für uns Positives erwachsen kann. Das ist der Sinn, dass wir einfach uns öffnen und bereit sind, das anzuhören, so wie im Austausch auch das tiefe Zuhören zu üben. Ja, vielleicht gibt es einige von euch, die denken, ich kenne diejenige ja gar nicht, die da jetzt spricht. Und wenn euch das jetzt so geht, dann würde ich mich jetzt ganz kurz vorstellen. Aber wenn ihr mich schon kennt oder euch das gar nicht interessiert, könnt ihr einfach euren Atem genießen. Ja. Mein Name ist Maya und diesen Namen hatte auch Buddhas Mutter. Und mein Vater hat mir nicht nur diesen Namen ausgewählt, sondern mich auch schon in der Kindheit mit dem Buddhismus bekannt gemacht. Aber intensiv begann meine Praxis erst 1996 mit Büchern von Thay und 1998 hat er mir dann die 5 Achtsamkeitsübungen übertragen und den Namen Karunamaya des Herzens gegeben. 2009 habe ich dann im EAB von Sister Annabel, Sister Chandük, die 14 Achtsamkeitsübungen empfangen und den Namen wahre Quelle des Zuhörens erhalten. Und 2022 hatte ich schließlich das große Glück, die Dharma-Lampe in Empfang zu nehmen von Taifab Ung und Sister Changkong war dabei und Freunde aus der Sangha hier. Und es war auch eine ganz besondere Erfahrung. Ja, und jetzt können wir einfach schauen, was sagt uns denn dieses Thema Großzügigkeit? Heute Morgen in der Meditation hat Regine uns angeleitet zu dem Thema und dann hat sie die zweite der 5 Achtsamkeitsübungen vorgestellt, in der es auch um diese Großzügigkeit gegangen ist. Einige von euch haben diese 5 Achtsamkeitsübungen vielleicht bereits angenommen oder beschäftigen sich damit, besuchen vielleicht auch die Abende, die Rezitationen des EAB zu den 5 Achtsamkeitsübungen, die jeden Monat angeboten werden. Und in den 14 Achtsamkeitsübungen, die alle annehmen, die dann im Orden Intersein sind, da geht es auch in der 13. der 14 um dieses Thema Großzügigkeit. Und weil das diese Achtsamkeitsübungen von Thay geschrieben worden sind, entwickelt worden sind, möchte ich euch jetzt gerne einfach diese 13. der 14 vorlesen. Und ihr könnt einfach weiter euren Atem genießen und bemerken, dass ihr vieles davon schon aus der 2. der 5 Achtsamkeitsübungen kennt. Die 13. Übung der Achtsamkeit, Freigebigkeit. Im Bewusstsein, dass durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung Leiden entsteht, verpflichten wir uns, liebende Güte zu pflegen und Wege zu beschreiten, die zum Wohlergehen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien beitragen. Wir wollen Freigebigkeit praktizieren, indem wir unsere Zeit, Energie und materiellen Güter mit denen teilen, die in Not sind. Wir sind entschlossen, nicht zu stehlen und nicht zu besitzen, was anderen zusteht. Wir wollen das Eigentum anderer achten und werden andere davon abhalten, sich an menschlichem Leiden und am Leiden anderer Wesen zu bereichern. Ja, jetzt war das Wort nicht Großzügigkeit, sondern Freigebigkeit in dem Text. Wir können natürlich noch mehr Worte finden. Begeben, Wohltätigkeit, Gabe, all das sind Übersetzungen für das Wort Dana aus dem Sanskrit oder Pali. Und Dana gehört zu den 6 Paramitas im Mahayana Buddhismus. Thay hat uns so ein schönes Bild geschenkt. Das ist eine Blume, also in der Mitte ist die Blume, da können wir uns Paramita draufgeschrieben denken. Und darum sind 6 Blütenblätter. Und das erste dieser Blütenblätter, da steht quasi Dana drauf. Also das, was wir als Großzügigkeit, Freigebigkeit, Wohltätigkeit bezeichnen können. Das, worum wir uns heute genauer beschäftigen wollen. Aber die anderen Paramitas möchte ich euch auch gerne noch vorstellen, damit ihr das wisst, was es noch gibt. Und wie ihr wisst, ist es ja immer so, zum Beispiel, wenn wir die 5 Achtsamkeitsübungen anschauen, wenn wir sagen, ich übe nur mit der einen, wird es uns nicht gelingen, nicht gleichzeitig auch mit den anderen zu üben. Die sind einfach verbunden. Und so ist es auch mit den Paramitas. Wenn wir mit einer davon üben, dann werden wir automatisch merken, wie das auch sich auf die anderen auswirkt. Ja, also neben Dana ist da die Blüte Shila. Das ist das ethische Verhalten, wie es uns in den 5 oder 14 Achtsamkeitsübungen auch vorgestellt wird. Es ist klar, dass wenn wir andere verletzen, uns selbst verletzen, dass das nicht gut für unsere Praxis ist und dass wir immer mehr in die Richtung gehen wollen, zu schauen, wo kann ich statt Verletzung Freude schenken, Stabilität, Wohlbefinden. Die nächste Blüte heißt Kshanti. Das ist Offenheit, Geduld, Herzensweite. Also, dass ich bereit bin, geduldig zu sein und auch mit dem, was schwer ist, was mir gerade leidvoll erscheint, friedvoll zusammen zu sein. Das anzuschauen, es nicht einfach wegzudrängen, sondern es anzuschauen und so ihm den Raum zu geben, dass es sich auch transformieren kann. Dass, wie Thay sagt, aus dem Schlamm Lotus wird. Die nächste Blüte ist überschrieben mit Virya. Das ist Beharrlichkeit, Tatkraft, entschlossenes Bemühen, unermüdlicher Einsatz darin, diese Linien alle einzuhalten, die Praxis wirklich aufrechtzuerhalten, uns immer weiter zu entwickeln in unserer Praxis und dadurch immer mehr Wohlsein für uns und alle anderen in die Welt zu bringen. Dann kommt die Blüte Dhyana. Das ist die Sammlung, die wir in der Meditation praktizieren. Auch da können wir uns immer weiter verfeinern, immer tiefer gehen. Wenn wir schon länger dabei sind, haben wir vielleicht bemerkt, dass es immer öfter Phasen gibt, wo wir den blauen Himmel sehen und er nicht nur von Wolken verdeckt ist. Auch wenn er komplett wolkenverhangen ist, können wir wissen, dass er dahinter ist, der blaue Himmel. Aber manchmal reißen die Wolken auf, sind vielleicht nur noch so ein paar einzelne Schäfchenwolken am Himmel. Oder der Himmel ist ganz blau. Also hier bei mir ist es gerade so, dass sehr viel blauer Himmel zu sehen ist und nur so ein paar Wolkenstreifen da sind. Aber ganz egal, wie es bei euch gerade ist. Wir können immer daran glauben, wissen sogar, nicht nur glauben, wirklich wissen, dass der blaue Himmel da ist. Und das heißt, dass auch wenn wir in der Meditation vielleicht merken, dass da ganz viel Unruhe, Gedanken, Sorgen, Kummer, Pläne, was auch immer sind, dass wir wissen können, es kann uns auch immer wieder gelingen, diesen freien Raum zu entdecken. Momente, wo es im Geist ganz ruhig und still und friedlich wird. Und wenn wir diese Momente erleben, dann wissen wir, wie gut uns das tut und wie sehr wir dann diesen inneren Frieden auch mit anderen teilen können. Ganz automatisch, weil sie das spüren, wenn sie uns begegnen. Und die sechste Blüte schließlich, die ist überschrieben mit Prajna, also Weisheit, tiefem Verstehen. Und das ist das, wohin wir kommen wollen, dass wir Verständnis entwickeln für uns selbst und auch für andere. Dass wir wissen, wie wir gut handeln können oder uns zurückhalten können in bestimmten Momenten. Auch das ist ganz, ganz wichtig für uns alle. Dieses Wort habt ihr vielleicht auch zum Beispiel beim Tor am Eingang zum EAB unten gesehen. Und vielleicht auf der Glocke gelesen oder beim Symbol gesehen. Also Prajna ist Weisheit, das, wo wir hinstreben. Und diese Weisheit, dieses Verstehen ist ganz wichtig, damit wir liebevoll agieren können. Thay sagt, Verstehen ist Liebe. Also diese Achtsamkeit, die wir praktizieren, die soll uns die Möglichkeit geben, Ruhe zu finden und dadurch Verstehen zu entwickeln. Und sie ist immer verbunden auch mit unserem Wohlwollen, mit unserer Freundlichkeit. Also es geht nicht um eine kalte Achtsamkeit und Konzentration, die uns bei irgendwelchen vielleicht sogar schädlichen Handlungen unterstützt, sondern es geht darum, dass wir besser mit uns selbst umgehen, liebevoller, unterstützender sind und das auch dadurch in die Welt bringen können, auch für andere so sein können. Ja, das sind also diese Paramitas. Paramita ist Vollkommenheit, vollkommene Verwirklichung, das Übersetzen ans andere Ufer. Es kann sein, dass wir jetzt gerade am Ufer des Leidens sind, der Verzweiflung, Traurigkeit, des Kummers, des Ärgers. All dieser schwierigen Emotionen, die uns leiden lassen. Und dann sehnen wir uns nach dem Ufer des Wohlseins, des Friedens, der Verbundenheit, der Nicht-Einsamkeit, der Freude und Harmonie, der Stabilität. Und wenn wir diese Sehnsucht spüren, dann können wir diese Paramitas praktizieren, weil sie ein Weg sind, uns an das andere Ufer zu transportieren. Ja, Großzügigkeit ist ein wichtiges Wort auch sonst im Leben. Sie ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Wir alle könnten jetzt nicht hier sitzen, wenn wir nicht als Baby die Unterstützung anderer erfahren hätten, die uns Nahrung und Kleidung, Schutz und Zuneigung geschenkt hätten. Und wir alle könnten nicht hier sitzen, wenn wir nicht unendlich viele Energien zur Unterstützung gehabt hätten bis heute. Bis jetzt, so wie die Luft, die wir atmen können, oder die Äpfel und Mohrrüben, die wir vielleicht gegessen haben, den Tee, den wir getrunken haben und so weiter. Also wir können einfach spüren, wie viel Dankbarkeit wir für all diese verschiedenen Energien und Lebewesen empfinden können. Der ganze Kosmos, die Erde, die Sonne. Die Luft, das Wasser, Pflanzen, Tiere und Menschen, Energien, auch Maschinen, anderes, was Menschen geschaffen haben, wie zum Beispiel Bücher oder Computer. All das unterstützt uns, sorgt dafür, dass unser Leben möglich ist. Und verschönert wird. Also das ist ein weites Feld, wo wir sehen können, wie viel Großzügigkeit wir erfahren, wie viel Großzügigkeit zu uns kommt, uns geschenkt wird. Wir können natürlich auch denken an bestimmte Menschen, die uns ganz wunderbar unterstützt haben. Vielleicht haben sie uns getröstet oder geholfen, inspiriert, vielleicht auch mal liebevoll kritisiert. Da gibt es unendlich viel, was uns einfallen kann, wo wir Unterstützung, Großzügigkeit von anderen erlebt haben. Ja, und weil kein Lebewesen, nicht nur wir, auch alle anderen Lebewesen könnten ja nicht da sein, ohne dass es ständig diesen Austausch von Energien gäbe, ständig die Großzügigkeit anderer Lebensformen. Deswegen ist die Großzügigkeit einfach auch ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Und mit ihrer wunderbaren Eigenschaft gehört sie zu unserer Buddha-Natur. Sie ist auch in uns natürlich angelegt. Aber wie bei anderen Buddha-Qualitäten kann es auch bei der Großzügigkeit geschehen, dass sie verdeckt wird. Wir alle kennen auch den Gegenpart von Neid oder Geiz. Das haben wir sicherlich von anderen erlebt, aber sicherlich auch in uns schon erfahren. Und das ist auch ganz natürlich, auch diese Samen schlummern in unserem Speicherbewusstsein. Aber wir können uns bewusst machen, woher sie kommen. Neid und Geiz stammen aus einem Gefühl des Mangels, des nicht genug Habens oder nicht genug Seins. Und um diesem Mangel zu begegnen, können wir einfach Großzügigkeit uns selbst gegenüber praktizieren. Wir können uns selbst Zeit schenken, die Stille umarmen, uns selbst zuhören und vor allem unserem inneren Kind. Denn die meisten dieser Gefühle des Mangels stammen schon aus der Kindheit. Also wir können einfach in uns hineinhorchen. Und wenn wir uns diese großzügige Zeit, dieses Zuhören schenken, dann können wir vielleicht entdecken, dass da ganz andere Sätze sind. Du bist reicher, als du denkst. Du kannst einen Menschen glücklich machen. Du kannst viele Menschen glücklich machen. Ja, ich wollte euch gerne auch einige konkrete Beispiele nennen. Ich denke, ihr selbst habt genug, was ihr anführen könntet an Beispielen für Großzügigkeit, die ihr erfahren habt oder die ihr geschenkt habt. Aber einige möchte ich jetzt mit euch teilen. Das erste ist etwas, was viele von euch miterlebt haben. Auf dem Weg zum Live-Retreat der Morgenmeditation hat das Auto von Bea und Candida den Geist aufgegeben. Und dann war da zuerst eine Freundin, die mit ihrem Auto helfen konnte. Also das ist auch ein wunderbares Beispiel von Großzügigkeit. Und das nächste war, dass Bea und Candida diese Erfahrung geteilt haben. Auch dieses Teilen der Erfahrung, dieses Sagen, wo hätte ich gerne Hilfe und diese dann auch anzunehmen, auch das gehört zur Großzügigkeit, nicht nur Hilfe zu geben. Oft ist es so, dass es uns leichter fällt, Hilfe anzunehmen, bieten als anzunehmen. Aber oft ist es dann wunderbar, wenn ein Mensch erfährt, wie er uns unterstützen kann und nicht verzweifelt raten muss und dann doch das Falsche wählt. Also nachdem Bea und Candida das geteilt hatten, gab es viele Menschen, die ihre Großzügigkeit ausgedrückt haben, indem sie gespendet haben, sodass ein neues Auto angeschafft werden konnte. Und Das ist, wenn man an einem kleinen Ort wohnt, ein notwendiger Gegenstand. Also es ist auch wichtig, dass wir nicht zum Beispiel in der Vorstellung verharren, Autos sind sowieso überflüssig und alle sollten sich anders fortbewegen, sondern dass wir auch sehen, für welchen Menschen ist welches Fortbewegungsmittel aus bestimmten Gründen sinnvoll oder gerade jetzt sinnvoll und notwendig. Ja, und da sind diese Spenden gewesen und dann ist das Auto angeschafft worden. Und dann haben Bea und Candida davon berichtet. Und auch das, diese Freude, diese erlebte Großzügigkeit zu teilen, gehört auch zur Großzügigkeit. Also an so einem Beispiel können wir so viele Aspekte sehen, wie viele Menschen Großzügigkeit ausgeübt haben, in ganz verschiedener Form. Ja, da können wir uns alle wirklich freuen. Und die Morgenmeditation bietet auch sonst viele Beispiele für Großzügigkeit. Es fing ja an damit, dass Taifab Sar dachte, direkt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass es wichtig ist, unser Mitgefühl zu stärken und auszusenden. Und deswegen hat er begonnen mit der Morgenmeditation. Das war aufgrund seiner Großzügigkeit und zunächst angelegt nur für wenige Tage. Aber dann merkte er, wie viele Menschen das gut gebrauchen konnten und mitgemacht haben. Und so wurde es verlängert. Und dann hätte er natürlich trotzdem die Sache beenden müssen, weil er ja durch all die Retreats gar nicht imstande ist, jeden Morgen die Morgenmeditation anzuleiten. Aber dann hat Regina ihr Herz geöffnet und gesagt, ich sorge dafür, dass es weitergeht. Und hat wunderbare Menschen gefunden, die sie dabei unterstützen. Also all diese Menschen praktizieren Großzügigkeit. Aber auch die Teilnehmer praktizieren Großzügigkeit. Durch die Präsenz, die wir schenken. Wenn keiner käme, gäbe es keine Morgenmeditation. Und auch wenn wir schauen, manchmal, wie liebevoll die Menschen sich anblicken, wie sie manchmal ihre Tiere dabei haben oder Kinder und auch wie im Chat oft etwas geteilt wird. Da sind auch so viele liebevolle und inspirierende Worte zu lesen. Und es ist auch wunderbar, dass zum Teil Probleme und Leiden geteilt werden, sodass die ganze Sangha ihr Herz öffnen kann und das Leiden dann in diesem Raum der Verbundenheit weniger schwer werden kann. Und im Chat werden auch ganz oft so Symbole geteilt, die einfach die Freude und Verbundenheit stärken. Auch das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder schauen, wie wir uns gegenseitig darin unterstützen, die Samen der Freude zu berühren und zu nähren. Denn ohne dass wir das tun, sind wir nicht stark genug, um uns mit dem, was schwieriger ist, auseinanderzusetzen. Sonst können wir ganz schnell uns davontragen lassen vom Leiden und uns in diesem Strudel nach unten ziehen lassen. Auch unsere Praxis ist ja ein Grund zur Freude. Thay hat gesagt, wenn wir merken würden, dass die Praxis uns keine Freude bereitet, müssten wir damit aufhören. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Wenn wir praktizieren, dann erfahren wir so viel Stabilität und Frieden, Verbundenheit. Das sorgt automatisch für Freude. Und wir können oft auch dann die Freude spüren, wenn wir merken, dass wir auf andere anders zugehen, weil wir gefestigt sind, weil wir nicht in so einem Zustand von Mangel, schlechter Laune, Gereiztheit sind. Also es ist so wichtig, dass wir auch immer schauen, dass unsere Ressourcen wirklich zur Verfügung stehen, damit wir in die Welt positive Qualitäten bringen können. Ja, es gibt viele wunderbare Menschen, an die wir denken können. Und als erstes würde ich da gern den Buddha nennen. Er hatte nach seiner Erleuchtung einfach das Bedürfnis, das zu genießen. Aber dann hat er sich doch entschlossen, Großzügigkeit zu üben und seine Lehre zuerst mit einigen Gefährten und schließlich mit einer großen Gemeinschaft zu teilen, mit sehr vielen Menschen, die zum Teil auch nur kurz zu ihm kamen. Und so dafür zu sorgen, dass die Lehre erhalten geblieben ist, bis heute zu uns gekommen ist, so dass wir auch sie empfangen konnten und können. Und er hat eine Gemeinschaft um sich versammelt aus Nonnen und Mönchen. Und die Mönche heißen Bhikkhu, das heißt Bettler. Das liegt daran, dass der Buddha wollte, dass sie ihr Leben vollständig der Praxis widmen können, ihrer eigenen Praxis und auch dem Teilen der Praxis an andere. Und deswegen haben sie einmal am Tag morgens einen Bettelgang unternommen. Mit ihrer Almosenschale sind sie zu den Menschen im Dorf gegangen, in der Nähe, und haben gebeten, um etwas zu essen. Und dadurch hatten diese Dorfbewohner auch die Möglichkeit, mit diesen Mönchen in Kontakt zu kommen, ihnen Fragen zu stellen, etwas von ihrer Präsenz zu spüren und ihre eigene Großzügigkeit zu üben, indem sie etwas von dem, was sie hatten, teilten. Und das ist etwas, was ja bis heute so gilt. Die Mönche und Nonnen gehen nicht einer normalen Tätigkeit nach, für die sie Geld erhalten, sondern sie haben Zeit für die Praxis, damit sie dann diese Energie auch mit uns allen teilen können. Das ist ihre Form der Großzügigkeit. Und wir können die Großzügigkeit üben, indem wir sie unterstützen, indem wir Geld spenden, indem wir mithelfen oder Gegenstände abgeben, indem wir unsere Zeit und Präsenz dort im Kloster im EAB zum Beispiel verbringen oder in Plum Village bei einem Retreat oder auch einem Achtsamkeitssonntag online oder live. Hier in Berlin ist heute live auch ein All-Age-Sangha-Sonntag. Ja, also wir haben viele Möglichkeiten, die Nonnen und Mönche zu unterstützen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir wissen, es ist so wichtig, dass diese Lehre, diese Praxis in der Welt sind, dass wir alle davon profitieren können. Und nicht nur wir, sondern eben auch unser Umfeld, die ganze Welt. Und deshalb ist es gut, wenn wir das unterstützen. Und schauen, dass wir nicht anderes unterstützen, was wir gar nicht wirklich sehen wollen in der Welt. Wir können an Thay denken und all die anderen Lehrerinnen und Lehrer, die uns inspirieren. Denn das Weitergeben der Lehre ist auch eine ganz, ganz wunderbare Gabe. Ihr könnt einfach schauen, wer da gerade bei euch innerlich so auftaucht. Und es sind so viele Möglichkeiten, wie wir solchen Lehrern begegnen können. Persönlich oder in Videos, in Büchern. Ja. Und es gibt viele wunderbare Menschen, die wir auch in unserem Alltag sehen, wo wir Großzügigkeit wirklich wahrnehmen können. Manchmal übersehen wir das vielleicht. Aber wenn wir genau hinschauen, entdecken wir unglaublich vieles. Also ich möchte gerne aus meinem Leben gerade einige Beispiele dazu nennen. Ich habe vor kurzem vor dem Nachbargrundstück einen Schlüssel verloren. Und eine Frau, die gar nicht hier in der Nähe wohnt, hatte ihn gefunden und ist dann von sich zu Hause zurückgekehrt nochmal mit einem Schild, das sie in eine Hülle getan hatte und einer Schnur, sodass sie das befestigen konnte und hat dort auf dem Zettel ihre Telefonnummer aufgeschrieben. Also hat sich extra die Mühe gemacht, nochmal mit entsprechenden Gegenständen ausgerüstet, zurückzukehren zu dem Ort, um diese Nachricht zu hinterlassen. Und dann war es gut, dass sie mit mir im Gespräch ganz einfach klären konnte, dass es wirklich mein Schlüssel war, wegen bestimmter Merkmale. Und dann, weil sie so an einem besonderen Ort wohnt, hat sie dann an der Straße länger gewartet, bis ich kam zu dem Ort, um mir den Schlüssel zu geben. Und sie wollte gar keine Belohnung annehmen. Also ich denke, Ähnliches habt ihr vielleicht selber auch schon erlebt. Entweder, dass ihr diejenige wart, die etwas verloren habt, oder derjenige, der es jemand anders zurückgegeben hat. Also auch sowas ist eine wunderbare Sache, und da können wir auch ganz viel Dankbarkeit spüren für diese Großzügigkeit des anderen Menschen. Ja, ich habe nicht nur zwei wunderbare Söhne, sondern auch eine wunderbare Tochter. Und Mira ist behindert, aber sie ist so ein wunderbares Beispiel für natürliche Großzügigkeit. Also was ich besonders an ihr bewundere, ist ihre Geduld, ihre Präsenz. Das ist ganz besonders dann zu merken, wenn Freundinnen von ihr gar nicht gut umgehen können mit negativen Emotionen. Und ich habe auch schon erlebt, wie manche Menschen dann sich selbst angegriffen fühlen. Oder selbst aggressiv werden. Aber Mira bleibt einfach ruhig. Und durch ihre Präsenz und unverbrüchliche Zuneigung und die Geduld des Zeitgeben können die anderen sich dann wieder beruhigen. Ja, Also das ist wirklich eine wunderbare Gabe, wenn man das so schafft. Ich habe neulich einen Roman gelesen. Da ging es um eine Frau, die als Kind bereits ihre Mutter verloren hatte und sehr darunter gelitten hat. Aber sie war dadurch als Erwachsene imstande, mit einem Jungen, dem das Gleiche widerfuhr, wirklich geschickt umzugehen. Als er da so in seiner Trauer saß, setzte sie sich einfach nur neben ihn, ohne etwas zu sagen oder zu tun. Sie saß einfach nur neben ihm, schenkte ihm also ihre Präsenz und drückte so ihre Zuneigung aus, die Verbundenheit, das Verständnis. Und weil dieser Junge so unglücklich war, hatte er auch in der Schule Schwierigkeiten. Er konnte gar nicht gut lesen und seine Lehrerin schimpfte immer nur mit ihm. Und er wollte eigentlich schon gar nicht mehr zur Schule gehen. Und da hat diese Frau ihm angeboten, jeden Tag sich von ihr vorlesen zu lassen. Also nicht das, was man erwarten würde, zu sagen, komm zu mir, ich lass dich vorlesen, wir üben zusammen das Vorlesen. Nein, sie sagte, ich lese dir vor. Und das fand der Junge ganz wunderbar. Er mochte die Geschichten, er mochte die gemeinsame Zeit, dieses Gefühl von angenommen sein, nicht kritisiert werden, sondern einfach nur sein dürfen und sich an den Geschichten zu erfreuen. Und so gelang es ihm nach einiger Zeit. Zeit ist immer auch ein wunderbares Geschenk. Gelang es ihm schließlich auch selbst zu lesen. Und das lernte er dann ganz schnell, weil da nicht mehr diese Angst war, diese Kritik, wie sie von der Lehrerin gekommen war, sondern einfach nur die Freude an den Geschichten. Die Freude an dem gemeinsamen Lesen und Zuhören. Am Donnerstag war ich bei einer Beisetzung. Und da habe ich auch so viele Beispiele für Großzügigkeit sehen können. Also wenn wir denken, wie viel nötig ist, damit so etwas stattfinden kann, dass Menschen andere informieren, selbst dabei sind, alles vorbereiten, für die Durchführung sorgen, eine Rede halten, Informationen für diese Rede liefern. Also da gibt es ganz viel, was immer da sein muss, damit so etwas stattfinden kann. Und möglichst harmonisch ist. Und ein Beispiel, das mir besonders markant war, ist, dass es gut ist, wenn man einen Menschen lange nicht gesehen hat und der einen nicht sofort mit dem Namen anspricht, einfach von sich aus den eigenen Namen zu nennen. Dann entsteht gar nicht eine peinliche Situation für den anderen. Wenn er den Namen trotzdem wusste, ist es nicht schlimm. Aber wenn er es nicht wusste, ist es wunderbar, ihn zu erfahren. Also solche Kleinigkeiten scheinbar können die Beziehung zueinander so viel stark vereinfachen, so wunderbar dafür sorgen, dass wir uns alle wohlfühlen. Und das ist etwas, wie wir Großzügigkeit eben auch in kleinen Dingen üben können. Wir müssen nicht Millionäre sein oder irgendetwas. Wir können einfach alle schauen, wie wir immer wieder einander das Leben ein bisschen erleichtern und verschönern können. Ja, und in der Rede am Schluss wurde ein Zitat des Verstorbenen genannt. Und das hat mich sofort an Thay erinnert. Deshalb werde ich es jetzt einfach mit euch auch teilen. Das Beste, was wir einander in diesem kurzen Leben schenken können, ist Zeit. Ja, der Redner ging auch darauf ein, was heißt kurzes oder langes Leben. Das ist natürlich relativ. Wenn jemand 20 ist, denkt er, ach, mit 60 ist man ja schon uralt. Und jemand, der 60 ist, denkt, na ja, ich hätte schon noch gerne ein paar Jahre. Also klar, kurz oder lang ist unser Leben, es ist immer kurz. Aber wir können einfach schauen, was wir damit machen. Wie wir den heutigen Tag leben, welche Form von Großzügigkeit wir üben können, heute oder morgen, egal, in diesem Moment, nachher. Das kann dann so ein schöner Kompass für uns sein. Wächst meine Großzügigkeit, meine Ideen, wie ich die Großzügigkeit üben kann von Tag zu Tag. Ja, aber bei der Großzügigkeit ist es wie bei allen anderen Dingen. Auch da kann man natürlich Hindernisse und Risiken finden. Es gibt auch eine Pseudo-Großzügigkeit. Also vielleicht kann es sein, dass wir etwas geben, um uns mit einem Thema oder Menschen nicht intensiver beschäftigen zu müssen. Vielleicht geben wir einem quengelnden Kind einfach eine Süßigkeit oder einer Organisation einfach kurz unsere Unterschrift oder einen kleinen Geldbetrag oder ähnliches, nur um dieses Thema dann wegzuschieben. Also wir können immer auch schauen, was ist denn meine Motivation hinter der Gabe. Das ist das Wichtigste, nicht wie groß ist die Gabe, sondern wirklich, aus welcher Motivation heraus gebe ich? Ist das Mitgefühl und Hilfsbereitschaft und vor allen Dingen auch das Verständnis des Interseins? Also, dass wir sowieso alle miteinander verbunden sind, dass unser Glück und Leid nicht getrennt ist von dem Glück und Leid anderer. Wenn wir das so spüren, dann ist es doch eigentlich ganz natürlich, dass wir auch für das Wohl anderer sorgen wollen und schauen, was gibt es, was ich jetzt dem anderen geben könnte, womit ich ihm Hilfe oder Freude schenken kann. Ja, ein Mensch, der für mich ein wunderbares Beispiel von Großzügigkeit ist, ist jemand, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, nämlich Annabel. Sie ist wirklich natürlich auch hier in der Morgenmeditation da und schenkt ihre Zeit und Energie und ihr Wissen. Aber sie ist natürlich auch bei uns im Zentrum immer da, mit ganz viel Zeit für Abende, Sonntage, Retreats, aber auch für Einzelgespräche und für die Begleitung auf dem Weg in den Orden oder in einer Krankheit oder in den Tod hinein. Und ein ganz wunderbares Geschenk, das sie gemacht hat für die Sangha, ist das Haus, das jetzt unser Zentrum ist, die Quelle des Mitgefühls. Und wie so viele andere schenkt sie einfach immer ihre Praxis, die Frucht ihrer tiefen, langen Praxis durch ihre Art des Seins. Und das ist was, was wir bei vielen beobachten können. Wir haben sicherlich jetzt alle irgendwelche Lehrer vor uns, wo wir das so sehen können. Aber wir müssen nicht ein erleuchtetes Wesen sein, ein berühmter Lehrer. Wir können einfach so, wie wir sind, durch unsere Praxis einfach diese Energien weitergeben. Das ist etwas, was wir alle anderen Menschen schenken können. Ja, ein Beispiel für Großzügigkeit möchte ich euch zeigen. Das ist so ein Schal, den habe ich heute nicht um, weil es mir zu wenig kalt dafür erscheint. Aber den hat ein Dharma-Bruder, als wir hier in der Quelle des Mitgefühls ein Wochenende hatten für die Dharma-Teacher, hat er uns allen geschenkt. Er war vorher in Indonesien und hatte da ganz viele Tücher ausgesucht und wir konnten uns jeder eines auswählen. Und warum ich das jetzt euch zeige, ist, dass ich denke, ja, ein schönes Geschenk, da freuen wir uns nicht nur, sondern vor allen Dingen spüren wir die Verbundenheit. Das kann groß oder klein sein, dieses Geschenk, aber das nährt es doch in uns, dieses Gefühl der Freude, der Dankbarkeit und des Verbundenseins. Und manchmal kann es vorkommen, dass wir ein Geschenk bekommen, das uns überflüssig oder nicht so ganz schön erscheint. Und da können wir auch schauen, wie gehen wir damit um? Kann ich spüren die Großzügigkeit des Schenkenden, der Schenkenden? Und dann kann ich vielleicht schauen, okay, für mich ist es jetzt nicht nötig. Also ich hatte zum Beispiel neulich mehrere Blumensträuße und da habe ich den Nachbarn einen geschenkt. Die haben sich auch gefreut. Also natürlich fand ich den Blumenstrauß auch schön, aber so viele brauchte ich gar nicht. Und dann können wir auch schauen, okay, vielleicht ist es etwas, was mir nicht schön erscheint oder was ich jetzt in meiner Situation gerade gar nicht gebrauchen kann. Vielleicht ist meine Wohnung zu klein oder ich habe gar nicht genug Platz dafür oder ich habe schon mehrere Sachen von der Art oder was auch immer. Dann können wir schauen, vielleicht gibt es jemand anders, der sich darüber freuen würde. Denn wenn ihr so schaut, zum Beispiel auf so einem Flohmarkt oder so, die einen finden Sachen ganz wunderbar und andere denken, naja. Also fast immer gibt es jemanden, der sich freut über die Sache. Sonst gäbe es die ja gar nicht in dieser Welt. Also vielleicht finden wir jemanden, dem wir es weitergeben können. Ja, das sind so verschiedene Aspekte, nicht wahr? Und wahrscheinlich ist euch jetzt auch ganz viel dazu eingefallen. Ja, ich glaube, langsam ist unsere Zeit schon vorbei, deshalb würde ich gerne auf jeden Fall noch eine Sache mit euch teilen, bevor wir vielleicht doch eine gemeinsame Praxis ausüben, damit wir in Zukunft einfach auch weiter damit üben können. Also ein Aspekt, den ich noch unbedingt sagen wollte, ist, dass wir auch schauen müssen, ob wir mit unserer Gabe etwas Gutes bewirken, ob wir wirklich dem anderen eine Freude oder eine Hilfe bieten. Also Thay bringt immer an dieses Beispiel, dass die Durianfrucht, die bei vielen unglaublich beliebt ist, für ihn so gar kein schönes Geschenk wäre. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Es gibt Sachen, die essen wir nicht gern oder die sehen wir nicht gern oder riechen wir nicht gern. Und dann sind die natürlich nicht so ein wunderbares Geschenk für uns. Also ich kann mich erinnern, als ich in der ersten Schwangerschaft im Krankenhaus war und einen Blumenstrauß gebracht bekam von so extrem stark riechenden Blumen, konnte ich mich daran gar nicht erfreuen, egal wie schön die waren. Und für Thay war es eben diese Durianfrucht, die er überhaupt nicht mag. Und es kann auch sein, dass wir nicht nur keine Freude bereiten, sondern sogar Schaden anrichten durch eine Gabe. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass Kinder in manchen Ländern betteln. Und wenn wir ihnen etwas geben, sorgen wir auch mit dafür, dass sie eben keinen Zugang zu Bildung bekommen. Dass sie vielleicht sogar, wenn es ganz schlimm kommt, verstümmelt werden, um diese einträgliche Beschäftigung des Bettelns besser ausüben zu können. Also wir müssen unbedingt schauen, soweit es uns möglich ist. Natürlich ist das nicht immer möglich für uns alles zu sehen. Aber unser Ziel bei einer Gabe sollte sein, dass wir etwas in der Welt unterstützen, was wir sehen wollen in dieser Welt. Und dass wir versuchen, tief zu schauen, ob es wirklich zum Wohl beiträgt oder nicht. Ja, Thay hat noch so ein schönes Beispiel für uns, nämlich wir alle kennen es, dass wir in Beziehungen, egal welcher Art, nicht nur Zeiten von Harmonie haben, sondern auch manchmal Zeiten von Missstimmung oder Ärger, Streit. Und deshalb schlägt Thay uns vor, im Vorfeld, wenn wir gerade ganz in Harmonie sind, uns zu verbinden damit, wie wir ursprünglich Zuneigung oder Liebe, Wertschätzung für diesen Menschen empfunden haben. Und zu überlegen, ob wir nicht ein kleines Geschenk für diesen Menschen vorbereiten könnten. Das kann tatsächlich ein Gegenstand sein, aber genauso gut zum Beispiel ein kleiner Liebesbrief. Oder einfach ein Gatha und ein Bild. Was auch immer. Und das aufheben. Und dann, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, dieses Geschenk abgeben oder absenden. Und schauen, ob wir dadurch einerseits in uns dieses Gefühl des Ärgers, der Missstimmung beruhigen können und dann auch im anderen. Und diese positiven Eigenschaften und Qualitäten und Handlungen des anderen wertzuschätzen, ist ja etwas, was wir auch prinzipiell in der Praxis des Neubeginns im Blumengießen oder Blumenwässern praktizieren. Und das können wir auch ganz unabhängig von der formalen Praxis in unserem Alltag tun. Wir können einfach immer wieder schauen, bei den Menschen, mit denen wir mehr zu tun haben, besonders. Aber manchmal auch bei Leuten, die uns nur kurz begegnen. Was sehe ich für wunderbare Eigenschaften in diesem Menschen? Welche schönen Handlungen habe ich beobachtet bei diesen Menschen? Und dann können wir dieser Person das auch mitteilen. Also dieses Beobachten ist das Erste, was uns ja auch nicht immer gelingt. Aber das Zweite ist das Mitteilen. Und das ist etwas, was wir noch öfter weglassen, glaube ich. Aber das ist so wichtig. damit wir alle bestärkt werden in der richtigen Richtung, alle bestärkt werden in unserem Gefühl der Verbundenheit und der Freude. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Beziehungen gut und harmonisch sind auf die Dauer, selbst wenn es dann manchmal auch schwierige Phasen gibt. Und es ist auch wunderbar, wenn wir das schauen, dass wir das auch praktizieren bei Menschen, die wir nur mal kurz treffen. Auch die freuen sich manchmal unglaublich über ein Lächeln oder ein paar Worte. Also ich habe das schon erlebt, wie ein kleines Mädchen, das so ganz in rosa gekleidet war, auf der anderen Straßenseite so lang lief und völlig den Kopf hängen ließ, vollkommen traurig. Und dann schaute sie kurz auf und sah mein Lächeln und da bekam sie selbst ein Lächeln ins Gesicht. Oder manchmal Menschen, wo man sieht, die sind einsam, wenn man mit ihnen ein paar Worte spricht. Auch das ist ganz wunderbar. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie wir Gaben finden können, die wir verschenken. Ja, und ganz wichtig ist wirklich, dass wir auch uns selbst immer wieder etwas geben, damit wir nicht nachher ausgebrannt sind und uns leer fühlen und gar nichts mehr haben, was wir geben und teilen könnten. Also ich möchte euch jetzt einfach einladen, zu spüren, wie ihr sitzt, wie ihr atmet. Vielleicht, wenn ihr mögt, die Augen zu schließen, das Gewicht an die Erde abzugeben, den Kontakt der Haut mit der Luft, der Kleidung, vielleicht den Haaren zu spüren. Zu spüren, was gerade in uns ist. Wo habe ich Großzügigkeit erlebt, bei anderen gesehen? Wo habe ich Großzügigkeit praktiziert? Bin ich bereit, mein Leben einfach voller Neugier anzuschauen und das Leiden als Erfahrung und Übungsfeld zu sehen, es nicht wegzuschieben, zu verdrängen, zu verurteilen, sondern einfach wahrzunehmen. Liebevoll anzuschauen. Und ihm die Möglichkeit zu geben, zu transformieren, sich zu verwandeln, aus Schlamm zu Lotusblüten zu werden. Bin ich bereit, die Geschichte, die mir gerade Schwierigkeiten bereitet, neu zu interpretieren, umzuschreiben, zu ergänzen? Der Person, die mich gerade verärgert, verletzt hat, eine heldenhafte, positive Motivation zu entdecken. Es ist egal, ob meine Interpretation wahr ist. Das entscheidet nicht über mein Glück. Was möchte ich in der Welt sehen? Das kann so etwas Kleines sein wie ein Lächeln oder etwas Großes wie das EAB oder Plum Village. Wie kann ich dazu beitragen? Was kann ich an Zeit, Präsenz, Geld, Gegenständen, Energie, oder Wissen, Informationen dazu beitragen? Wie kann ich gut für mich selbst sorgen? Damit ich wie die Sonne die Wärme und das Licht nicht nur in mir spüre, sondern ausstrahle. Wie kann ich zu mehr Stabilität, Frieden, Freude beitragen? Ich spüre meinen Atem im ganzen Körper. Ich spüre die Lebendigkeit und meine Dankbarkeit, meinen Reichtum und die Verbundenheit mit allen anderen und schenke uns allen ein Lächeln. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag uns allen.